Schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute, zum Jesuspunkt.
Und ganz besonders wollen wir diejenigen begrüßen, die auf eine Einladung gefolgt sind und jetzt hier sind und unsere Gäste sind. Und da wollen wir sie ganz herzlich begrüßen und freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Für diejenigen, die uns nicht kennen, weil viele Gäste hier sind, wir sind Christine und Tobi und wir dürfen euch durch diesen Abend begleiten.
Ja, es ist gut, dass wir uns einmal Zeit nehmen können, Zeit über ein Thema nachzudenken, über das wir vielleicht im Alltag nicht so oft nachdenken, nämlich über die Ewigkeit. Was wir vielleicht alle aber doch tun, ist uns mit dem zu beschäftigen, was der Ewigkeit genau entgegensteht, und das wäre die Vergänglichkeit. Die blitzt uns nämlich ab und an entgegen, wenn wir so in den Spiegel schauen und feststellen, dass wir Tag für Tag doch ein bisschen älter werden.
Du auch? Ja, also mir ging es so, ich war beim Friseur und dann sage ich zu ihm, du Pino, warum wird es immer grauer? Und dann hat er nur geantwortet, sei froh, solange du noch Haare hast. Aber das war irgendwie das Zeichen, besser wird es nicht mehr. Ja.
Ja, ich sag dir, bei mir beginnt es auch hier mit den ersten Fältchen. Ich bin ja ganz froh, dass ich so eine Antifaltencreme jetzt mittlerweile besitze. Aber die verhindert zwar Schlimmeres, aber der Zahn der Zeit nagt halt doch hier und da.
Ja, und der Mensch denkt sich ja die verrücktesten Sachen aus, um diese Vergänglichkeit irgendwie zu überwinden. Also gut, Creme und Haare färben, das ist ja wahrscheinlich noch die ganz normale Liga. Aber manche lassen sich ja dann sogar operieren oder gehen ganz andere Wege und sagen sich, ich brauche so eine Statue, damit nach meinem Tod noch alle an mich denken. Oder ich gründe eine Stiftung. Oder manche lassen sich sogar einfrieren mit der Hoffnung, irgendwann mal wieder aufzutauen und dann vielleicht ewig zu leben. Also es ist schon total verrückt, was der Mensch alles tut, um da dagegen zu arbeiten.
Aber geht's denn bei dem Thema Ewigkeit nur um dieses endlos zu leben? Oder hat Ewigkeit vielleicht neben der Quantität auch was mit der Qualität unseres Lebens zu tun?
Ich glaube, diese beiden Dinge, die wollen wir heute ein bisschen in den Fokus nehmen. Und da wir einen Gottesdienst feiern, wollen wir am Anfang auch mit diesem Schöpfer der Ewigkeit, mit dem, der diese Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, aussprechen. Ich würde noch gern beten mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Ewige bist. Dass wir jetzt zu dir kommen dürfen und diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir für jeden, der gekommen ist und der den Saal jetzt hier voll macht und dass wir uns jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen, was du da in uns hineingelegt hast und was da vielleicht auch für eine Sehnsucht ist und auch, wie diese Sehnsucht gestillt wird. Da freuen wir uns drauf und bitten dich um Antworten heute Abend ganz konkret. Segne du diesen Abend, Herr Jesus. Das beten wir in deinem Namen. Amen.
Ja, nicht nur ein Hauch zu sein. Diese Sehnsucht steckt in jedem von uns. Eine Sehnsucht nach Bedeutung, nach wahrem Leben. Eine Sehnsucht nach einem Zuhause für unsere Seele.
Menschen sind schon was ganz Besonderes. Sind schon eine Spezies ganz Eigenart, finden Sie nicht? Wir sind eben kein Gänseblümchen, noch kein Eichhörnchen, Vögelchen und kein Fisch im Wasser. Wir sind Menschen, was ganz anderes. Das muss man uns gar nicht erklären, das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass ein Gänseblümchen sich fragt, wie lange lebe ich? Kann ich mein Leben verlängern? Was gibt meinem Dasein Sinn? Und selbst beim Eichhörnchen wage ich das zu bezweifeln. Das ist ganz anderes. Wir Menschen sind was ganz anderes. Gott sagt das in der Bibel. Der christliche Glaube ist davon absolut überzeugt. Die Menschen sind was Besonderes. Eine ganz eigene Sorte. Gott hat ja ganz unterschiedliche Geschöpfe, natürlich. Alles Mögliche, was ich so ausgedacht habe. Aber das ist was ganz Besonderes. Es ist doch mal zu unterscheiden von den Wesen, die Gott in seiner Welt im Himmel hat. Ein Engel muss sich auch nie fragen, wie lange lebe ich noch? Zum Beispiel. Die Frage ist ihm entnommen. Aber wir haben die Frage. Wir sind hier auf dieser Erde, ganz normal auf dieser Erde, und wir reflektieren. Wir werden unserer selbst bewusst. Das gehört einfach mit dazu. Das ist Qualität unseres Menschseins. Und wenn ich so da mir bewusst werde, dann hat das in der Bibel immer mit meinem Herzen zu tun. Herz, das wissen wir, selbst unsere Kultur, ist ja nicht nur ein ganz wichtiges lebenswichtiges Organ. Herz ist das Synonym für meine Person, für mein Ich, für das, was mich ausmacht. Und tatsächlich, das ist nun tatsächlich so, dass ganz viele von uns als Menschen natürlicherweise erstmal sagen würden, ich habe vor zu sein und ich will auch bleiben. Und möglichst lange. Das merken wir ja. Meine Güte, wir sind ja wirklich, wie wir es bei der Einleitung schon gehört haben, wir sind ja drauf interessiert, dass das System halbwegs durchhält und nicht zu früh in die Knie geht und alles tun auch, dass wir da eben solide durchkommen und dann die Jahre und Jahrzehnte und dann das, was als Leistung präsentiert, wenn man da gewisse Jahre erreicht hat und wie auch immer. Wir wollen bleiben, wir wollen sein. Sein ist klar, es gehört dazu. Ist doch interessant, dass tatsächlich in unserem persönlichen Sein, so unterschiedlich wir leben und sind, das mit dazu gehört, ich möchte nicht vergehen. Möchte nicht vergehen. Ich in meiner Person möchte weiter immer sein. Das eine. Das andere, was jetzt dazu kommt, ist gleich die nächste Erkenntnis, dass wir ja nicht naiv sind. Meine Güte, wir spüren ja mit Creme und mit Haartönung, das läuft dagegen, das läuft einfach dagegen. Ich werde vergehen. Und wir werden ja noch etwas anderes merken, das ist ja nicht nur ein physischer Vorgang, sondern wir merken ja, dass an unserer ganzen Person der Wurm drin ist. Denn es ist ja nicht nur etwas Äußerliches, sondern es ist ja auch ganz wichtig, unser Menschsein sind ja Kräfte drin, die dem Gedankengang des Schönen, des Ewigen, des Göttlichen total widersprechen. Wir merken, wir sind böse. Manchmal sind wir selbst erschrocken, was aus unserem Menschsein so rauskommen kann. Da muss einen nur jemand an der falschen Stelle erwischen. Unsere ganze schöne Kultur, die wir aufgebaut haben, bröselt in sich zusammen. Wir können das im Detail unseres Lebens sehen. Wir können es im Täglichen dieser Welt sehen. Die Welt, so wie sie jetzt ist, die als Ewigkeitsmodus, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Es gibt ganz, ganz viele Stellen auf dieser Welt, wo wir sagen würden, das auf ewig, nein, danke. Bitte das nicht. Das heißt, auf der einen Seite will ich sein, ich will bleiben. Auf der anderen Seite spüre ich, das geht gar nicht. Und dann merke ich, bei allem Schönen und Tollen, was diese Welt in sich trägt, ganz viel ist aber völlig schräg und kaputt. Und ich bin nicht nur Opfer, ich bin auch Täter mit drin. Und dann kommt noch ein Aspekt damit dazu, das ist der dritte Aspekt bei Ewigkeit. Das haben wir jetzt ja gerade in diesen Liedern und in den Interviews und im Parody gemerkt. Da fehlt ja noch was. Was fühlt denn das Ganze? Was kommt denn dann da rein in diesen Raum von Ewigkeit, in dieses immer bleiben und immer sein? Ich muss ja da irgendwas reinmachen. Ich will ja auch was da reinmachen. Und tatsächlich aus der Perspektive christlichen Glaubens spielt da Gott eine ganz entscheidende Rolle. Es ist eben nicht nur irgendein Harfeklimpern auf einer, wie auch immer gedachten, Wolke. Das wäre ja irgendwann doch mittelfristig langweilig. Das ist ja nicht das Sein. Es ist Beziehung, es sind Menschen, es ist ein Gott, es ist der eine Gott. Wenn ich aber den hier auf dieser Seite der Erde nicht habe, warum soll der plötzlich auf der anderen Seite da sein? Und merken wir in der Beschreibung, bei diesem Thema, das wir gewählt haben für diesen Nachmittag, für diesen Abend, laufen zwei völlig konträre Systeme. Alles, was ich will, widerspricht dem, was ich gerade erfahre, was auf mich zukommt. Also ich will sein, ich will bleiben, das Gegenteil wird passieren. Ich will Schönes, Gutes, Wunderbares, merke, es gibt ganz viel Bescheuertes, Doofes, Sündiges, Böses in mir und außerhalb von mir. Ich will eine Beziehung haben zu dem einen Gott, der mich geschaffen hat, und auf der anderen Seite habe ich ihn gar nicht. Schon ein scharfes Thema, was wir da gewählt haben. Ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen, ganz, ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen. Und die braucht man gar nicht beweisen. ist, wie heißt das Thema? Die ist in mein Herz hineingelegt. Der Satz kommt ja gar nicht von uns. Den Satz, den wir da unten drunter geschrieben haben, also wenn die Eintagsfliege weg ist, heißt es dann unten drunter doch, Gott hat Ewigkeit in mein Herz gelegt. Dieser Satz ist drangehängt an eine Formulierung, die ganz ähnlich, ein ganz klein bisschen anders, aber ganz ähnlich in der Bibel steht. In einem Buch der Bibel im Alten Testament, im Buch Prediger, in Kapitel 3, Vers 11, da wird das gesagt, er, Gott, hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Er, unser Gott, hat die Ewigkeit in ihr, der Menschenherz hineingelegt. Und daraus haben wir das Thema formuliert, Gott hat die Ewigkeit in mein Herz gelegt, in ihr Herz, in dein Herz. Jeder von uns hat dieses Zentrum in seiner Persönlichkeit zu sein und zu bleiben in einem optimalen Umfeld, in einer letztendlich göttlich geschenkten Beziehung. So, das ist die Ausgangsbedingung, die uns gegeben ist. Und wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, dann merken wir, das ist tatsächlich die Idee, die Gott, der Schöpfer, gehabt hat, als er sie und mich konstruiert hat. Er hat sich ja was mehr gedacht, als er uns gemacht hat. Er hätte es ja ganz anders machen können, also auf Gänseblümchenstatus oder auf Eichhörnchenniveau oder in der Engelausgabe. Aber nein, er hat sie und mich zu einem Menschen gemacht, eigene Spezies. Und in diese Spezies hat er genau das reingelegt, dass sie und ich bleiben wollen, in einem guten Umfeld in einer göttlichen Beziehung. Und ich krieg das nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Und wir können jetzt die verschiedenen Modelle noch durchdeklinieren, wie viele Optimierungsmöglichkeiten wir noch haben, wenn vielleicht statt 91,4 Jahre im Durchschnitt auf 92,8 Jahre im Durchschnitt kommen werden. Wow, da haben wir es. Nein, das wissen wir, das bringt es nicht. Oder wenn wir noch versuchen, ein bisschen uns besser zu konditionieren, dass das Böse vielleicht ein bisschen seltener durchbricht, aber wir wissen, das eigentlich ist nicht gelöst. Oder wenn wir die Gottesfrage stellen und wissen, wir haben ihn aber nicht, dann sind alle Fakten unseres Daseins, die wir jetzt gerade haben, widersprechen der Grundanlage, die in uns ist. Das ist doof. Echt doof. Ich bin eine Fehlkonstruktion. Ich will sein und werde vergehen. Ich will Gutes und bin böse. Ich will Gott und habe ihn nicht. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Und sie spüren das und das ist richtig. Das ist absolut richtig, dass man diese Spannung merkt. Nein, nicht jeden Tag. Man lebt ja vor sich hin und man verdrängt die wieder und geht da so durch. Aber immer wieder mal, wenn man so ganz klein wenig reflektiert, sagt man, irgendwas ist da nicht rund. Es ist nicht rund. Und es tut gut, darüber nachzudenken. Manchmal gibt es ja äußere Anlässe, dass man darüber nachdenkt. Ja, so eine Krankheit kann so ein Anlass sein. Mal zu überlegen, so mal, was läuft da eigentlich ab? Ich vergehe so langsam. Eine Beerdigung? Ja, natürlich. Kann so ein Anlass sein, selbstverständlich. Da laufen sie hinter einem Sarg her und denken, irgendwann kommt meiner. Ja, selbstverständlich. Ich bin Pastor, ich habe versucht zu schätzen vor der Predigt, hinter wie viel Särgen ich in den letzten 35 Jahren hergelaufen bin. Wahnsinn! Selbstverständlich. Viele Menschen, die ich kannte, die ich liebte, die ich schätzte, alle vergangen. Und alle wollten bleiben. Wollten Gutes. Und waren selber böse und erlebten Böses. Das ist doch eine Fehlkonstruktion. Da ist was schiefgelaufen. Und diese Spannung, die, wenn man die spürt, dann ist man ganz, ganz nah an dem Grundgedanken, den die Bibel hat, an dem Grundgedanken vom christlichen Glauben. Ich kenne sie ja teilweise gar nicht jetzt hier in diesem Raum. Weißt du, wie viel Ahnung sie haben von dem, was vom christlichen Glauben her jetzt an Licht, an Perspektive, an Horizont aufgeht über diesem Thema. Denn tatsächlich, die Idee, sie verewigt zu machen, die Idee, mit ihnen zusammenzuleben, die Idee, dass es einer guten Umstände geschehen kann, die hat Gott nicht aufgegeben. Er hat sie nicht aufgegeben. Er weiß nur, dass Sie und ich das nie erreichen werden. Das ist klar. Die Idee steht da und Sie kommen nicht hin. Das ist die Grundwahrnehmung. Die Grundwahrnehmung. Ach, es gab unterschiedliche philosophische, religiöse Ideen, wie man das lösen könnte. Sie haben das vielleicht auch schon für sich selbst mal durchdacht. Und dann gab es so Optimierungsüberlegungen, wie kann ich mich so verbessern, dass ein Gott, der Gott mich annimmt und dass ich halbwegs himmels- und ewigkeitstauglich wäre. Aber seien Sie ehrlich, es ist auch zu spät bei Ihnen. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Da noch ein bisschen religiösen Schliff reinkriegen und moralisch sich aufrüsten. Nett, wenn Sie es meinen, aber Sie wissen, das löst das Problem doch nicht. Und jetzt kommt der Clou. Und ich bin jetzt schon so ewig lang dabei, aber das ist immer noch das für mich, das allerbeste am christlichen Glauben. Dass nämlich tatsächlich Gott sagt, ich bleibe bei meiner Idee. Ich will dich für immer und das soll gut sein und das soll bei mir sein. Aber du kriegst es nicht hin. Du Mensch kriegst es nicht hin. Aber ich will es, dass es gelingt. Und es ist so simpel und gleichzeitig so genial. Wenn ich nicht hinkommen kann, wenn ich nicht zu ihm kommen kann, dann muss er zu mir. Muss in Anführungszeichen. Niemand kann ihn zwingen. Aber tatsächlich, das ist die Grundidee, die im christlichen Glauben drinsteckt. Nicht ich mache mich auf den Weg, um Ewigkeitsstatus zu erreichen. Habe ich sowas nicht? Indem ich Unvergänglichkeit erlange, wie sollte ich? Indem ich Gott tatsächlich haben sollte, wie sollte er das zulassen? Er kommt zu mir. Er kommt zu uns. Sie rasen mit mir auf das Weihnachtsfest zu, in einer Affengeschwindigkeit. Einfach schon ihre Plätzchenplanung drauf und die entsprechenden Geschenksets sind schon vorbereitet und alles, was dazugehört. Aber Sie wissen doch, das ist der Kern von diesem Fest. Doch wissen Sie es nicht mehr? Die Grundidee von diesem Fest ist nicht, oh, wir haben uns alle lieb und sehen uns als Familie. Ist auch nicht schlecht. Aber die Grundidee von diesem Fest ist, Gott aus dem Himmel kommt auf diese Erde mit seinem Sohn in Jesus Christus. Das allein ist ja schon genial. Wenn Gott die Ewigkeit der Himmel sich auf den Weg zur Erde macht. Aber es war eben nicht nur eine Besuchstournee. Nach dem Motto, schau mal, wie es euch unten so geht. Diese kleinen, vergänglichen Kreaturen, die vor sich hinschrumpeln und die man irgendwann verscharrt und die eigentlich gern geblieben wären, aber das war's halt. Sondern er macht ja etwas. Dieser Gott macht etwas. Er tut etwas. Er will, dass die Grundfrage gelöst wird. Dass das große Thema unseres Abends gelöst wird. Ich will bleiben. Ich will im Guten sein und ich will in Beziehung sein zu Gott. Erlöst das. Ein ganz einzigartiger, ungewöhnlicher Weg, den er eingeschlagen hat. In der Mitte des christlichen Glaubens steht diese stellvertretende Tat der Liebe, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Er hat eine Tat getan, mit der er die drei entscheidenden Fragen löst, die wir gerade hier besprochen haben. Vergänglichkeit muss weg, die Sünde muss weg und die Trennung von Gott muss weg. Das ist ja das Problem. Die Vergänglichkeit muss weg. Und zur Vergänglichkeit gehört eine Macht, der wir alle ausgeliefert sind, egal wie wir weltanschaulich auf der Spur sind. Das ist die Macht des Todes. Das ist eine Wahnsinnsmacht. Das ist eine Autorität, der weicht niemand aus. Niemand. Eins ist sicher, sie werden sterben. Bombensicher. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich sterbe stellvertretend euren Tod. Ich sterbe statt eurer. Wenn ich gestorben bin, und ihr an mich glaubt, müsst ihr nicht mehr tot sein. Ihr werdet nicht mehr nach eurem irdischen Sterben in den Machtbereich des Todes kommen. Ihr werdet das nicht mehr erleben. Und er sagt, ich sterbe und bezahle damit dein Bösesein, mein Bösesein, meine Schuld. Das heißt, alles, was in ihrem, in meinem Leben, in meiner Biografie, in ihrer Biografie nicht himmelstauglich, nicht himmelsförderlich ist, nimmt er durch seine Tat am Kreuz weg. Und er sagt, ich baue jetzt eine Brücke durch mein Sterben von der Erde zum Himmel, zu meinem Gott und Vater, der auch euer Gott und Vater werden kann. Und deswegen sind wir Christen so fasziniert von diesem Kreuz. Weil in diesem Kreuz werden diese Grundthemen absolut heilig und liebevoll beantwortet. Tatsächlich, tatsächlich. Jesus Christus löst das Problem. Er löst das Problem. Jetzt ist das tatsächlich möglich, dass ich zwar sterbe, aber nicht tot bin. Geht es in Ihren Kopf? Zu sagen, ja, meine irdische Existenz hat ein Ende, ja, wird sie haben. Aber in diesem Sterbenweg meiner irdischen Existenz ist er mit seinem Leben schon in meiner Person. Ah, die Bibel hat eine starke Sprache dafür. Eines der besten Bilder dafür ist für mich, dass der Apostel Paulus einmal so gesagt hat, meine Existenz, in der ich jetzt bin, ist wie Leben in einem Zelt. Zelten macht Spaß. Im Mai, im Juni. Aber spätestens jetzt ist nur noch die Hardcore-Truppe draußen. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Und wenn dann mal die Brühe von unten und von oben ins Zelt reinsifft, sind selbst die wirklich gerne so die Outdoor-Experten sind, doch dankbar für trockene vier Wände. Und der Gedankengang ist genau der Gedankengang. Meine irdische Existenz ist wie so ein Zeltbau. Ist gar nicht so schlecht gelungen. Bis heute sind wir fasziniert von der Konstruktion des Menschen nach Leib, Seele und Geist. Aber es ist ein Zelt. Es ist ein Zelt, es ist zeitlich begrenzt. Und irgendwann muss der Typ ausziehen. Dann kann man den Rest von ihm, das Zelt, das hat man zu beerdigen. Aber der im Zelt war, der ist noch da. Der ist, so sagt uns der Apostel Paulus, umgezogen in dein festes Haus. Ein Haus, so sagt er, das nicht mit Händen gemacht ist. Kein irdischer Architekt hat daran gebaut. Ein Haus, das Gott selber bereitet, vorbereitet hat. Für die, die an ihn glauben. Ich werde sterben. Ja, ich werde sterben. Irgendwann wird das Zelt beerdigt. Aber deswegen ist der im Zelt gewohnt hat, topfit. Er zieht um. Er zieht um vom Zelt in das feste Haus der Ewigkeit beim lebendigen Gott. Vor 15 Tagen ist mein Schwiegervater verstorben. Er glaubte an Jesus Christus. Und sein Zelt war so dermaßen brüchig. Meine Güte. Das war schon lange, dass wir gesagt haben, der muss umziehen. Der muss dringend umziehen. Mein Gott, wird Zeit, dass der aus dem Zelt rauskommt. Und tatsächlich, vor 15 Tagen hat Gott ihn aus dem Zelt rausgeholt. Und ganz viele, die mit mir an Jesus Christus glauben, haben dann folgende Formulierung gefunden. Und das ist eine gute Formulierung. Mein Schwiegervater ist heimgegangen. Heimgegangen ist eine ganz starke Formulierung. Man kann auch sagen, der ist nach Hause gegangen. Sie können auch sagen, der ist umgezogen. Der ist bei Gott angekommen. Der lebt, der ist quicklebendig. Und ich bin riesig froh, dass er diesen sehr brüchigen Zelt Teil dieser Existenz verlassen durfte. Denn das Haus, was er jetzt hat, da will er nicht einen Tag mehr zurück. Das eine. Und verstehen Sie deswegen auch das andere. Alles, was da an Schuld, an Bösem weg war, wer da war, ist weg. Wenn ich in die Welt meines Gottes eintrete, dann nehme ich nichts mit. Ich nehme nichts mit, was in irgendeiner Art und Weise mit meiner bösen alten Existenz zu tun hat. Das wäre ja dramatisch. Stellen Sie vor, Sie kämen so im Himmel an, wie Sie jetzt, nicht beleidigt sein, ja, aber Sie kämen so im Himmel an, wie Sie jetzt hier sind. Das wollen Sie doch nicht. Gucken Sie doch einmal in Ihr Leben rein. Das wär furchtbar. In den Rahmenbedingungen will ich nicht in den Himmel. Denn ich mache den Himmel ja schmutzig. Aber wenn er mich reinigt, dann kann ich in den Himmel. Dann kann ich in den Himmel. Seine Tat am Kreuz hat mein Leben himmelstauglich gemacht. Und das Allerwichtigste, der Himmel ist kein steriler Ort. Danke für die Harfe und die Wolke. Er ist kein steriler Ort. Es gibt so schreckliche Himmelsbilder. Da ist so eine pathologische Beleuchtung. Alles gleich weiß und steril. Und er sagt, und jetzt freu dich. Okay. Der Himmel. Himmel ist Beziehung. Das Bild haben wir doch gerade gehabt. Ich gehe nach Hause. Aber was verbinden Sie mit zu Hause? Ich hoffe, dass Sie was Positives damit verbinden. Verstehen Sie, nicht, dass Sie denken, na ja gut, wir alle sind raus aus dem Zelt und dann kommen wir drüben im Himmel an, dann kriegen wir so große Wohnsilos für die Milliarden von Menschen. Jeder kriegt seine 5 Quadratmeter und seine Codenummer und dann darf er da existieren für die nächsten Millionen von Jahren, unauffällig und wird gleichmäßig versorgt durch den himmlischen Sozialfonds. Das ist doch nicht der Himmel. Das Herzstück im Himmel ist Gott selbst. Und die Beziehung zu ihm als unserem himmlischen Vater, der uns liebt, ist eine Familie, ist ein Zuhause. So, wenn wir das vor Augen haben, dann merken wir, oh mein Gott, du hast ja die Grundidee nicht aufgegeben. Nee, habe ich nicht, sagt Gott. Ich habe meinen Sohn investiert, damit die Grundidee wahr werden kann. Ich habe alles gemacht. Es kann wahr werden. Es kann für dich, für sie, für mich wahr werden. Wahr werden, dass ich zwar sterbe, aber nicht vergehe, sondern umziehe von hier zu ihm. Es kann wahr werden, dass ich nicht mit meinem Bösen vor dem lebendigen Gott stehe, sondern er mich gereinigt hat von allem, was ihm nicht gefällt und ich tatsächlich in den Himmel passt. Es kann wahr werden, dass da, wo die Leerstelle mit EE geschrieben, da, wo die Leerstelle in meinem Leben bisher war, ich einfach mich selbst in die Mitte gesetzt habe, jetzt die Beziehung da ist zu Gott, meinem Vater. Es kann alles wahr werden. Jesus hat alles dafür tatsächlich getan. Alles getan. Und jetzt ist so die spannende Frage, die steht doch im Raum, oder? Wie kann es für mich wahr werden? Wie kann es für mich wahr werden? Das ist es doch. Es scheint ja ganz offensichtlich so zu sein, und da haben Sie recht, es ist kein Automatismus. Nach dem Motto, ohne dass ich gefragt werde, werde ich quasi in den Himmel rein transportiert. Sondern am Himmel teilhaben, an Unvergänglichkeit teilhaben, an Reinheit teilhaben, an Beziehung zu Gott teilhaben, das darf ich entscheiden. Das ist eine freiwillige Sache. Ich fand es ein bisschen makaber. Wie war das mit den Marburgern, mit der weißen Linie, Himmel, Hölle? Letztendlich hatten die recht. Das ist die ganz elementare Frage, natürlich. Das ist ein bisschen heftig, das, wo ich mache jetzt hier einen Strich und Sie können dann weg. Also, nein, mache ich nicht. Aber in Ihrem Kopf ist es die Sache ist, ich kann das entscheiden. Und das darf ich tatsächlich auch entscheiden. Gestern Abend, da war ich in einem Gespräch mit einem Mann, der hat mich nach meiner Ansprache abgefangen. Das sieht man ja schon manchen Leuten an. Die haben schon diesen Zugangsblick zum Referenten. Die gehen mittendurch und wissen genau da. Ich dachte mir von nichts, er kam auf mich zu. Und hat er mir nur erzählt, weil er mir sagen wollte, dass er ja tatsächlich auch Christ geworden ist. Er war schon ein bisschen älter, noch älter als ich. Und dann hat er mir eine Sache sagen wollen. Und die eine Sache, die wir sagen wollen, ich bin nur so traurig, dass es so spät war. dass ich so viele Jahre meines Lebens gelebt habe und erst so spät Christ geworden bin. So, das kann ich verstehen. Aber jetzt würde ich gerade andersrum sehen. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ja, halb voll. Also gut. Fröhlich weiter mit diesem Jesus, den Rest von Leben ab in die Ewigkeit. Aber der Gedankengang ist tatsächlich, dass er natürlich gesagt hat, ich habe mich für Jesus entschieden. Das war seine Vokabel. Oder ich bin zum Glauben gekommen. Oder ich habe Ja gesagt. Oder es gibt ganz viele Vokabeln, die alle nur das eine beschreiben. Ich will das Programm von Jesus für mich. Ich will das Programm. Das Programm, das am Kreuz für mich durchgelaufen ist, das will ich. Ich will Unvergänglichkeit. Ich will Vergebung all meiner Schuld. Und ich will diese Beziehung zu diesem Gott. Ich will das Programm. Und wenn Sie jetzt mal sich umsehen, dann bin ich überzeugt davon, eine ganze Reihe kenne ich ja auch, die hier sind, nicht viele, aber eine ganze Reihe. Eine ganze Reihe davon, denen weiß ich, dass die glauben mit mir an Jesus Christus. Und wenn Sie wollen, lassen Sie das mal nachher erzählen. Wie die dieses Programm für sich ganz praktisch in Anspruch genommen haben. Wie die zum Glauben gekommen sind, wie die Christen geworden sind. Wir haben hier immer nur Unikate. Jeder von uns hat eine einzigartige Story, wie er persönlich für sich Jesus und sein Programm angenommen hat. Aber jeder, der hier ist und das Programm für sich angenommen hat, zum Glauben gekommen ist, Christ geworden ist, wird Ihnen am Ende das sagen, was ich Ihnen hier vorne schon sagen kann. Dass wir unendlich dankbar sind. Unendlich dankbar sind, dass das jetzt ganz persönlich für uns durch Jesus Christus gilt. Er hat Ewigkeit in mein Herz gelegt. Und er hat diese Ewigkeit mir geschenkt. In Jesus ist dieses Leben. Wer den Sohn hat, sagt Jesus, der hat das Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen, hindurchgedrungen. Auf dem Friedhof sagt Jesus einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er kann das ausdrücken und sagen, ich gebe ihnen, den Menschen, die mir vertrauen, das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und sie werden ankommen bei mir in meinem himmlischen Zuhause. Ja, das ist sowieso das eindrücklichste und stärkste und kräftigste Bild. Jesus hat es einmal so formuliert, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Dann wohnen, dann leben, dann sind wir zusammen. Eine Wohnung bei Gott. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und die Ewigkeit ist nicht das Letzte, was noch übrig bleibt. Die Ewigkeit ist nicht, wird irgendwann ist alles abgelaufen. So eine Ewigkeit, merken Sie, ganz andere Denke. Ist das Ziel. Ganz, ganz viele von Ihnen, von uns kennen noch den 23. Psalm, wo David dichtet, der Herr ist mein Hirte. Und dann beschreibt er diese Lebenswanderung. Und irgendwann ist die Lebenswanderung ja zu Ende. Und dann sagt David eben am Ende nicht, und dann bin ich auf dem Friedhof. Sondern sagt David am Ende Gutes und Barmherzigkeit. werden mir ja folgen, mein ganzes Leben lang. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann werde ich bleiben. Und dann werde ich sein im Hause des Herrn immer da. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Und dann werde ich bleiben im Hause des Herrn immer da. Oh, das wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich Ihnen. Dass das Grundgeschenk, die Basis für mein Leben und für ganz viele hier und hat es für Sie, für dich, für euch genau so vorbereitet. Damit das, was er ins Menschsein hineingelegt hat, auch tatsächlich wahr wird. Ewigkeit ohne das Böse in der Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Herr Jesus Christus, danke, dass du hier bist, dass du der gekreuzigte, auferstandene und wie wir es gehört haben, der wiederkommende Herr hier bist und dass du uns siehst, jeden einzelnen von uns siehst. Wir danken dir dafür, dass du tatsächlich uns Menschen zu so einer ganz besonderen Sorte deiner Schöpfung gemacht hast. Du wolltest mit uns etwas ganz Einzigartiges, Gemeinschaft haben, ohne Unterbrechung, auf Dauer in himmlischer, in göttlicher Qualität. Was für eine Setzung, was für ein Geschenk. Und wir danken dir, dass das jetzt möglich ist, dass das wahr werden kann in Jesus Christus. Und wir danken dir für jeden, so unterschiedlich unsere Wege sind, der in diesem Raum ist und der zuhört und zuschaut, der schon selber zum Glauben an dich gekommen ist, der Ja gesagt hat zu dir. Unsere große Bitte, unser großer Wunsch an dich ist, dass du auch durch diesen Abend dem einen und anderen Kopf und Herz aufschließt, dass er diesem Geheimnis auf die Spur kommt und dich einlädt, dieses Jesus-Programm für sich annimmt und selbst erlebt, dass jetzt die Ewigkeit mit Gott ohne die Schuld sein Zuhause geworden ist. Dass ihm das gilt. Nicht nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, sondern auch gilt und ich werde bleiben, ankommen, sein im Hause des Herrn. Immer da. Danke, dass du die Ewigkeit in unser Herz gelegt hast. Amen.